So, Ton klar? Ton klar,
Sorry.
ich rede nochmal.
Jupp, jupp, jupp.
Jupp, jupp, jupp. So, dann darf ich Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, obwohl wir heute ein nicht so ganz, ganz spannendes Thema haben. Am liebsten würde ich mich immer vor dieser Vorlesung drücken. Es geht um HCI-Theorien. Das heißt, wenn wir uns, ach so, noch ein paar Vorbemerkungen. Warum ist es wichtig, dass Sie an der Übung teilnehmen? Also das, was ich Ihnen heute, gerade heute ist das so ein besonderes Thema, an Theorien darstelle und vorstelle, ist zwar wichtig, um ein Gesamtbild zu bekommen, ja, aber wird Ihnen in der Praxis nicht direkt helfen können. Vielleicht mal, wenn Sie sich im richtigen Moment an so etwas erinnern, ha ja, so ungefähr war das ja. Und unser Ziel ist es halt nicht immer, dass Sie immer noch mehr Wissen, Fertigkeiten oder Grundwissen anhäufen, ja, sondern dass Sie das eben auch übertragen können in das Allgemeine, in Ihr gesamtes berufliches Leben und dies nicht als isolierte Veranstaltung betrachten. Ganz wichtig ist dann eben auch theoretisches Denken, Kreativität natürlich, Selbstständigkeit, aber das erfahren Sie direkt in der Übung. Kritikfähigkeit heißt, Kritik üben zu können, heißt aber auch, Kritik ertragen zu können, planerisch und analytisch vorgehen, Bereitschaft zur Teamarbeit zu haben und zum ständigen Informationsaustausch, wirklich Irrtumtoleranz zu haben, sich selbst nicht grämen, wenn man einem Irrtum erlegen ist, sondern sagen, okay, daraus habe ich gelernt, aus Irrtümern lernt man am meisten und natürlich auch Irrtümer bei anderen zulassen. Flexibilität und letztlich, last not least, Fähigkeiten zum selbstständigen Problemlösen zu entwickeln. Das hat mir mal gefallen, das ist eigentlich von Herrn Arnold und Peter Glotz, also so ungefähr. Ich habe es ein bisschen angepasst. Ich glaube, das ist wirklich unser Ziel, unser gemeinsames Ziel und sollte es sein. Kommen wir nach diesem allgemeinen Bild zurück zu dem Konkreten. Ja, wir haben uns um Usability gekümmert. Wir haben uns auch vor allen Dingen um Maße gekümmert. Schließlich Maße für die Benutzbarkeit eines Systems. Und das ist damit die Grundlage für die Evaluierung von Benutzungsschnittstellen. Und Kern dabei ist die Definition der Nutzergruppe und der Klasse von Aufgaben oder der Klassen von Aufgaben, die mit dieser Schnittstelle bewältigt werden sollen. Problem ist, dass die Benutzergruppen sich entwickeln und verändern können. Und das haben wir auch an Beispielen uns klar gemacht. Es spielen sehr, sehr viele Aspekte hinein. Also zum Beispiel der physikalische Arbeitsplatz, das Arrangement, wie schaue ich auf mein Display, aber auch die physischen Fähigkeiten der Anwender. Und hier haben wir unter anderem auch den Arbeitsplatz kurz betrachtet, obwohl das nicht Kern unserer Sachen ist. Und sind dann dazu gekommen, dass viele Hersteller von Systemen, von Betriebssystemen, Richtlinien für ihre Schnittstellengestaltungen eben ausgeben. Und das Wichtigste dabei ist, dass man eine Shared Language, eine gemeinsame Sprache hat, mit der man über ein Interface kommunizieren kann. Und das Zweitwichtigste ist, und so sind in der Regel diese Richtlinien auch aufgebaut, dass man viele Best Practice-Beispiele hat. Die Kritik dann dazu ist, das reicht bei weitem nicht aus. Es ist unvollständig, kann gar nicht für jedes Problem ein Beispiel geben. Und es ist oft schwer anwendbar und manchmal sogar falsch, bezogen auf dieses konkrete Problem, das ich habe. Der Vorteil, der Riesenvorteil sind aber diese Best Practices, das heißt die zusammengefassten Erfahrungen. Und noch mehr, wir können auch davon ausgehen, dass unsere User dann diese Erfahrungen haben. Und das ist der größte Vorteil. Das waren die Richtlinien. Und ein zweites, ein bisschen generalisiertes Konzept waren dann die Prinzipien, die wir uns angeschaut haben in Beispielen auf. Sie sind halt grundsätzlicher als Richtlinien und damit allgemeiner anwendbar. Sie sind auch beständiger. Ich meine, alle großen Hersteller verändern ihre Richtlinien alle 2 bis 3 Jahre. Jeweils, wenn ein großes neues Release rauskommt, sieht das anders aus. Sehen Sie an Linux, sehen Sie aber auch an Microsoft oder Apple. Immer sind Kleinigkeiten oder größere Sachen verändert. Das sollte bei Prinzipien nicht passieren. Und eines dieser Prinzipien, die wir betrachtet haben, sind diese 6 Grundsätze, wenn Sie so wollen. Determine users' skill levels, also kennen Sie Ihren Benutzer, wissen Sie genau, was diese können, und das zweite, identifizieren Sie genau die Tasks, die ausgeführt werden sollen. Dann denken Sie an die 5 grundlegenden Formen der Interaktion, die werden wir im Detail noch weiter besprechen. Dann gibt es die 8 goldenen Regeln von Schneidermann, die sollte man dann auch mal kennen. Versuchen Sie, Ihr Interface so zu entwickeln, dass Sie Benutzungsfehler vermeiden. Und denken Sie auch daran, dass Sie nicht unnütze Automatisierungen anstreben, die letztlich weder Ihnen noch Ihren Nutzern helfen. Das war so ein kleiner Rückblick. Und jetzt das, was wir eigentlich heute Neues machen wollen. Wir wollen uns zunächst erstmal zu dem Begriff der Theorie ein bisschen etwas Gedanken machen. Was heißt Theorie jetzt in diesem Kontext? Definitiv etwas anderes als theoretische Informatik oder theoretische Physik. Und dann wollen wir verschiedene Theorien betrachten, nämlich das 4-Ebenen-Modell, 7-Stages-of-Action-Modell, das GOMS-Modell, Grammatiken ganz kurz, Grammatiken kommen später nochmal dran, Widget-Level-Theorien und Object-Action-Interface-Modell von Schneidermann. Gut, wir werden es am Ende dann zusammenfassen. Um welche Art von Theorien geht es? Es geht hier um Theorien zur Mensch-Maschine-Interaktion. Also die Aspekte oder Teile, Abstraktion ist natürlich auch immer nötig bei einer Theorie, einer gesamten Interaktion beschreiben. Und die Motivation dazu ist, dass auch die Richtlinien und die Prinzipien oft zu spezifisch auf der einen Seite sind, die Richtlinien oder die Prinzipien zu breit. Ja. Also Ziel ist es, getestete, verlässliche und in weiten Bereichen verwendbare Theorien zu haben, die man sich auch merken kann und aus denen man dann bestimmte Vorgehensweisen ableiten kann. Und wenn wir uns an die Formen der Theorien halten, dann unterscheiden wir folgenden, die deskriptiven oder erklärenden, im Gegensatz zu den vorhersagenden. Also hier würden wir ein beobachtetes Ereignis erklären können und das wäre gut. Und wir haben aber auch Modelle, die etwas voraussagen können, vorhersagen können. Und wir haben Theorien, die etwas zur Motorik oder zur Wahrnehmung oder zur Kognition aussagen, also auf den Benutzer wirklich bezogen sind. Und die erklärenden Theorien sind also solche, die ein beobachtetes Verhalten beschreiben. Dazu gehört die Beschreibung von Aktivitäten, aber auch die Wahrnehmung von Designs und auch der Vergleich von High-Level-Konzepten zweier verschiedener Designs. Also das würde, habe ich unterschiedliche High-Level-Konzepte bei 2 Designs realisiert, dann könnte man mit diesen erklärenden Theorien diese auch vergleichen. Und die vorhersagenden Theorien sind also solche, die dem Entwickler es erlauben, zum Beispiel Ausführungszeiten vorherzusagen. Das heißt, er muss nicht erst implementieren und schauen, sondern er kann mithilfe dieser Theorien abschätzen oder berechnen, vielleicht sogar, wie lange die Ausführung einer Aufgabe dauert und sich dann entsprechend entscheiden. oder er kann Fehlerraten bei verschiedenen Gestaltungsentwürfen damit vorhersagen. Ja, kommen wir zu den Theorien, die sich beziehen auf die Wahrnehmung, die Kognition oder die Motorik. Da hat die Psychologie sehr, sehr viel vorgegeben. Zum Beispiel gibt es Theorien der, für Wahrnehmungsaufgaben und, oder für, also Teile können wir dann immer betrachten oder auch für kognitive Teilaufsagen. Zum Beispiel ist es möglich, auf der Basis dieser Theorien bestimmte Lesezeiten oder Lesezeiten von Texten zu bestimmen. Das hängt dann nicht nur von der Länge des Textes ab. Die Länge des Textes ist ein wichtiger Parameter, aber hängt auch von der Schwierigkeit des Textes ab. Also ein Kinderbuch ist typischerweise für einen Erwachsenen schneller zu lesen als ein wissenschaftliches Paper. Ja. Und da gibt es etwas, da gibt es auch Theorien, die uns erlauben, Listen oder formatierte Bildschirminhalte und deren Wahrnehmungseigenschaften zu, oder deren, nicht deren, die Eigenschaften vorherzusagen, die ein Mensch bei der Wahrnehmung dann von diesen Elementen aufnimmt gewissermaßen. Und es gibt auch Theorien zur Leistungsfähigkeit bei motorischen Aufgaben. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass man häufig bediente Knöpfe ja, einfach größer macht, weil die Positionierzeit entsprechend groß ist. Oder die Vorhersage von Zeiten für Tastatureingaben sind auch möglich. Oder Mauspositionierungen, alles so etwas gibt es. Und das betrachten wir dann auch noch. Heute im Kern unserer Betrachtungen sollen aber erklärende Theorien sein. Das heißt, Theorien, die es uns erlauben zu erklären, warum bestimmte Richtlinien wohl so sind. Ja? Und damit natürlich einen entscheidenden Vorteil haben, es wird ihnen möglich sein, diese vielen Details sich zu merken. Hofft man zumindest. Denn gerade die Richtlinien sind ja sehr, sehr umfangreich, teilweise dicke Wälzer und sich da alles zu merken ist sehr, sehr schwierig. Die Theorien könnten uns dabei helfen. Leider ist es so, dass es da nicht eine gibt, sondern dass es für unterschiedliche Aspekte dann gleich ziemlich viele gibt. Und man sieht aber auch, dass diese Entwicklung dieser Theorien nicht von Anfang an da war, sondern dass diese Theorien gewissermaßen evolutionär auf der Basis der Empfehlungen, Richtlinien und so sich entwickelt haben. Beginnen wir mit dem Vier-Ebenen-Modell von Fooley. Andere nehmen dann die Bezeichnung auch exakt her, so wie er sie gemacht hat. Das heißt, die inhaltliche Bezeichnung bezeichnen es als Conceptual, Semantic, Syntactic und Lexical Model. Lesen wir diese Begriffe, dann sind wir ganz, ganz nah bei einem Compiler, lexikalische Analyse, syntaktische Analyse, semantische Analyse und vielleicht Pragmatik dann einer Programmiersprache. Und ich denke, so ist es auch gemeint. Es ist wirklich konkret gedacht für Informatiker, nur jetzt ein bisschen uminterpretiert. Das wird sicherlich nicht schwer sein, sich das zu merken für Sie. Und da beginnen wir jetzt mal mit der Uminterpretation. Also die konzeptuelle Ebene ist dann das mentale Modell des Anwenders von dem interaktiven System. Ja, und natürlich auch seinen Aufgaben, da hat er ein mentales Modell zu. Das ist die konzeptuelle Ebene und die kann man entsprechend beschreiben. Die semantische Ebene dann in diesem Kontext würde konkret beschreiben die User-Eingaben und auch konkret beschreiben die Ausgaben, das heißt die Reaktionen des Systems. Die syntaktische Ebene beschreibt dann, wie die inhaltstragenden Einheiten, das heißt die Wörter zu vollständigen Sätzen zusammengesetzt werden, die den Computer zur Ausführung einer Aufgabe instruieren. Und die lexikalische Ebene behandelt die Gerätespezifika. Das ist natürlich jetzt ganz anders als bei einem Wort oder einer Computersprache. Behandelt hier die Gerätespezifika und die Mechanismen zur Beschreibung der Syntax. Und damit können wir dieses Modell jetzt erstmal schon mal zur Seite legen. Das heißt, Sie werden dann verschiedene Strukturen, werden wir auch mal in der Übung tun, versuchen in diesem Modell zu beschreiben, sodass das dann deutlich wird, was da genau gemeint ist. Das Vier-Ebene-Modell, das erste war jetzt eher für Informatiker geeignet. Das Vier-Ebene-Modell ist jetzt typischerweise eigentlich für den Gestalter, für den Designer gedacht. Und das ist ein Top-Down-Einsatz, der einfach zu erklären ist. Und das Modell korrespondiert zu den üblichen Strukturen, auch in Softwarearchitekturen. Und er unterstützt damit eine sinnvolle Modularisierung schon während des Designs. Wir werden es nicht im Detail besprechen, weil die anderen Modelle sind dann wichtiger. Weil insbesondere hier die syntaktische und lexikalische Ebene ja schon vorgegeben ist durch die GUI-Software und GUIs, die wir typischerweise benutzen. Und darum ist da die Entscheidung einfach nicht mehr gegeben. Das ist vorweggenommen und insofern hat das dann auch relativ wenig Bedeutung. Also kommen wir zum nächsten Modell und das ist das Stage of Action Modell. Ja. Und das ist ein Modell, das auf der Basis von Aktionsstadien, die der Benutzer und damit auch das System durchläuft bei der Interaktion. Und diese Stadien, das sind genau diese hier formulierten 7 Stadien. Das heißt, der Benutzer, wenn er eine Aufgabe hat am User Interface, wird immer damit beginnen, dass er zunächst erstmal sein Ziel formuliert. Das heißt, was will ich jetzt erreichen? Okay. Aus der Zielformulierung entsteht hoffentlich ein Plan. Also in der Form, ich muss jetzt dieses machen, dann das und dann das. Ja. Und dann geht er her und geht eine Stufe runter und spezifiziert quasi eine Aktion und führt diese dann aus. Eine Aktion kann dann das Drücken eines Keys sein, kann das Klicken auf einen bestimmten Button sein. Dann wartet er. Das war seine Aktion, die er gemacht hat. Dann wartet er auf den Systemstatus, auf das Feedback, den ihm das System gibt, interpretiert den, wertet das Ergebnis aus, war das das Gewollte, liegt das irgendwo im Plan? Wenn ja, fährt er fort. Wenn nein, wird er abbrechen oder irgendwas anderes machen. Das heißt, diese 7 Phasen erscheinen Ihnen vielleicht ein bisschen detailliert, finden aber quasi immer statt. Manchmal versteckt mit der Zielformulierung, wenn ich den Vorgang kenne, habe ich vielleicht auch sofort einen Plan im Kopf. Das heißt, ist das Ziel klar, ist auch der Plan klar und dann sind auch die Folge der Aktionen sofort klar. Aber diese Schritte finden statt. Und das ist eben das, das kann man jetzt so auch aufzeichnen. Das heißt, hier geht es mal im Gegenuhrzeigermodell herum. Zielformulierung, Intention zu handeln, Sequenz von Aktionen ausführen, also planen an dieser Stelle, ausführen der Sequenz von Aktionen, den Rechner beobachten, die Welt beobachten. Das heißt, dieses Modell ist nicht bezogen nur auf Computerinteraktion, sondern allgemeiner Wahrnehmung des Status der Welt, in unserem Fall des Rechners, Interpretation der Wahrnehmung und dann die Bewertung der Interpretation und gegebenenfalls auf der Basis ein neues Ziel formulieren. So machen wir Menschen das, so agieren wir in diesem Zyklus, agieren wir ständig mit unserer Umwelt und auch mit unseren Partnern und auch mit Computern. Das Wichtige dieser Beiträge, die übrigens von Norman stammen und schon aus 88, glaube ich, waren, ja, sind, dass er die Aktions- und die Auswertungszyklen. Das heißt, die linke Seite dieses Modells sind die Aktionszyklen und rechts die Auswertezyklen, dass er die klar trennt. Und wenn man die klar trennt, dann kann man zu Klüften kommen oder Gulfs of Execution und das zweite Gulf of Evaluation. Und das erste ist dann, damit meint er den Mismatch zwischen dem Plan des Anwenders und den verfügbaren Aktionen. Das heißt, der Anwender hat eine Vorstellung, einen Plan, wie er sein Ziel erreichen kann, aber er kann es nicht umbrechen in verfügbare Aktionen. Und das kann daran liegen, dass diese Aktionen nicht da sind, kann aber auch daran liegen, dass sie so gut im Interface versteckt sind. Passiert mir oft bei Photoshop. Ich weiß genau, das gibt es. Ich weiß nur nicht mehr wo, weil ich nicht ständig mit Photoshop arbeite. Ja. Und dann wird es schwierig. Also das ist die Lücke, die große Kluft, der Canyon beim Übergang von der Planung zum Ausführen. Okay? Und das Zweite kann auch auf der Auswertungsseite passieren. Das nennen wir dann Gulf of Evaluation. Das ist ein Mismatch zwischen dem Systemstatus, das was das System meldet und anzeigt, beziehungsweise dessen Repräsentation und den Erwartungen des Anwenders. Ja? Das heißt, darauf muss er dann reagieren. Wenn das nicht zueinander passt, wenn das System nicht das gemacht hat, was er erwartet, dann muss er reagieren und dann wird es aufwendig und lang und vergleichsweise teuer. Das heißt, es läuft nicht so wie geplant. Und das ist auch interessant, dass man dann aus diesem Modell Prinzipien wieder ableiten kann. Also das, was wir, es gibt dieses große Modell, dieses Seven-Stage-Modell und diese Gulfs, diese möglichen Probleme, die entstehen können. Und dann kann man natürlich sagen, wie kann ich denn diese Probleme, diese Lücken, diese Canyons, wie kann ich die denn überbrücken? Und das erste ist, das ist auch eine ganz generelle Regel, das ist ein Prinzip dann abgeleitet aus der Theorie, dass der Systemstatus und die jeweils verfügbaren Aktionen immer sichtbar sein sollten. Ja? Also wenn Sie Platz haben, aber wir wissen ja inzwischen, dass das Gesamtdesign eine Ansammlung von Kompromissen ist, aber wenn Sie Platz haben, dann zeigen Sie es auch. Und dann verstecken Sie es nicht hinter versteckten Menüs. Dann nutzen Sie den Platz, den Sie haben. Also beides sollte immer sichtbar sein, der Systemstatus. Nicht, dass Sie das sich merken müssen in Ihrem Kurzzeitgedächtnis, in welchem Status das System ist. Der sollte sichtbar sein und auch die Möglichkeiten, die Sie haben. Das Zweite ist, das System sollte immer ein konsistentes Erscheinungsbild haben. Und dieses konsistente Erscheinungsbild beruht wahrscheinlich auf einem guten konzeptionellen Modell, das heißt einer Abstraktion auch der tatsächlichen realen Welt. Und die wird gut und konsistent dargestellt. Wir sprechen da gleich noch drüber, über diesen Begriff der Konsistenz, was wir da genau meinen. Auch gute Abbildungen sind wirklich ganz, ganz wichtig. Diese Abbildungen sollten die Beziehungen zwischen den Stadien eben auch deutlich machen. Durchaus gut und keineswegs lächerlich. Viele Leute haben darüber gelacht, als Microsoft diese fliegenden Dokumente von einem Ordner zum anderen eingeführt hat. Ja? Aber da war es einfach jedem klar. Natürlich ist es lächerlich. Man hätte das auch anders machen, man hätte es gar nicht machen müssen. Aber jedem Benutzer war sofort klar, okay, die Aktion hat begonnen, obwohl sie möglicherweise länger dauert. Ja, ich sehe das ja, dass es immer noch weiter rüberfliegt. Sehen Sie jedes Mal, wenn Sie auf ein externes Medium einen Pfeil kopieren, das ein bisschen größer ist. Das heißt, Sie sind nicht beunruhigt, Sie sind auf dem Pfad, es läuft alles richtig. Und das Zweite ist, auch die Beendigung ist sofort angezeigt, dadurch, dass das dann eben aufhört. Das heißt, Sie haben eine wirklich gute Visualisierung mithilfe einer kleinen Animation, die quasi nichts kostet. Ja? Denn von dieser Animation tatsächlich realisiert sind 6 oder 8 Bilder. Ja? Die kleinen Bildchen, kleine Icons. Aber sehr, sehr aussagefähig und sie entsprechen genau dem Modell, den die meisten User haben, der dann im Rechner gar nicht so durchgeführt werden muss. Ja? Also nicht, dass das alles so passiert, aber natürlich, er wollte einen File kopieren von einer Stelle an die andere und genau das zeigt das Interface. Und letztes Prinzip, was man direkt hieraus ableiten kann, der Anwender sollte ein wirklich kontinuierliches Feedback erhalten. Er sollte immer Feedback darüber erhalten, was das System macht. Ja? Okay. Auch gut und positiv ist an diesem Stages of Action Modell, dass man auch Problempunkte identifizieren kann im Design. Das erste ist, der Anwender könnte ein vollkommen inadäquates Ziel formulieren. Ein Ziel, das mit diesem System nicht oder nur schwer oder nicht formulierbar ist oder realisierbar ist. Nun, Beispiel für ein solches Ziel. Natürlich weiß jeder, dass ein Paint-Programm auch dass man mit dem Text schreiben kann. Allerdings sollte man nicht versuchen, damit eine Dissertation zu schreiben oder dergleichen. Ja? Also da würden Sie sich fürchterlich abquälen. Und man kann also, wenn man das sagt, Zielformulierung und Entwicklung des Plans daraus und dann Entwicklung der Aktionen, die hängen zusammen und müssen vom Designer überprüft werden. Und der Designer hat die Pflicht, vorher zu sagen, zu was das System denn zu gebrauchen ist, das er da gebaut hat. Das Zweite ist, das tritt sehr, sehr häufig auf. Photoshop ist nicht mein großer Gegner, aber ich benutze es gerne, weil es ein großes und komplexes System ist. Aber da passiert es mir auch immer, dass ich nicht mehr weiß, welches Icon ich benutzen soll. Also ich finde, die Icons bei Photoshop sind nicht immer unbedingt erklärend. Ja? Und das müssen wir vermeiden. Das ist so ein typischer Fehler. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass Sie künstlerisch interessante Icons entwickelt haben, sondern es kommt darauf an, dass diese Icons richtig interpretiert werden. Und gerade Icon-Entwurf ist was hoch, hoch Schwieriges. Das ist alles andere als trivial. Ja. Weiteres Problem: Wir müssen ja diese 7 Stufen durchlaufen. Der Anwender weiß einfach nicht, wie er eine gewünschte Aktion spezifizieren soll. Das heißt, wie er seinen Plan, ein Ziel zu erreichen, in Aktionen umsetzen soll. Okay? Und last not least, letzter großer Fehler hier auf diesem Tableau: Der Anwender kann unangemessenes oder irreführendes Feedback erhalten. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Alles dies sind schwere Fehler und diese müssen wir vermeiden. Puh, wir sind schon durch. Gleich kommt mal eine kleine Zusammenfassung. Aber jetzt erst nochmal ein ähnliches Modell, aber nicht dasselbe Modell, aber ein sehr bekanntes Modell, gerade im Interface-Bereich. Es war durchaus früher, eben 80 und 83. Der Newell hat da noch dran mitgearbeitet, also eines der Dinosaurier. Und damals schon bekannt geworden unter dem Namen GOMS. Und GOMS steht für nichts anderes als für Goals, also Ziele, Operators, Methods und Selection Rules. GOMS, Goals, Operators, Methods und Selection. Das Schöne daran, für Informatiker zumindest, ist, dass es eine semi-formale Methode ist, also dass es gut unterstützt werden könnte beim Systementwurf. Und es zeigt vor allen Dingen, dass der Interface-Entwickler einfach prozedurales Wissen des Anwenders besitzen muss, sich aneignen muss, ja, um ein System dann adäquat zu nutzen. Er muss die gleichen Modelle benutzen. Gut, hier unten nochmal erklärt, die einzelnen Komponenten dieses Modells. Und auch bedingt dadurch, dass es ein frühes Modell war, gab es dann verschiedene Erweiterungen, zum Beispiel die Keystroke-Level-Modell zur Vorhersage der Ausführungszeiten für Aufgaben. Ja. Wir haben eine Einschränkung dieses Systems. In der Regel beschreibt es nicht, was passiert denn, wenn ich etwas fehlerhaft gemacht habe. Ja. Und dieses Fehlerhafte ist aber oft das, was die meiste Zeit bei der Benutzung der Systeme beansprucht. Also hier ist es immer typisch, das Keystroke-Level-Modell, der positive Ausgang dieses Systems. Und semiformal hatten wir schon gesagt, das führt uns zu einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich dass wir das schrittweise Vorgehen, also die Folge von Aktionen, auch gut mit Transaktionsdiagrammen beschreiben können. Diese Transaktionsdiagramme kennen wir aus verschiedenen Zusammenhängen, UML zum Beispiel, Automaten, die Zustandsübergänge uns anzeigen. Und wir werden, wenn wir gerade über Tools sprechen, uns das nochmal genau anschauen, was so Transaktionsdiagramme leisten können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, um nichts zu vergessen. In dem Sinn, welche Übergänge, welche Aktionen sind wann möglich. Ideal wäre es, dass jede Aktion immer möglich ist. Das geht nur nicht. Wir haben manchmal Teilaktionen, die in einer bestimmten Folge kommen sollen. Und dann helfen solche Transaktionsdiagramme ganz entscheidend. Um das deutlich zu machen und wirklich zu zeigen, kann ich wirklich von jedem Knoten jede Aktion ausführen und in welchem Zustand geht das System dann. Ja. Und dann gibt es noch eine Sprache auch, Natural GOMS Language, um diese formalen Beschreibungen auszuführen. So, und wir wollen uns das ein bisschen anschauen, weil gerade dieses GOMS eben auch eine gewisse Bedeutung hat und auch in der Praxis eingesetzt wird. Also untersuchen wir mal, wie würde man mit GOMS eine Task-Analyse durchführen. Der Entwicklungshintergrund, ich glaube, wir können uns das alles vorstellen. Wir sollen ein System entwickeln, um für eine Platine einen Layout-Entwurf zu machen. Also schon eine komplexere Geschichte. Und die konkrete Aufgabe, die wir dabei betrachten wollen, ist das Verifizieren der Korrektheit eines Schaltungsentwurfs. Also jetzt aus dem Gesamtentwicklungsziel heraus diese eine konkrete Aufgabe, dieses konkrete Task. Wie ist die Funktionalität, respektive welche Schritte sind dazu nötig? Also der Anwender muss zunächst erstmal die Schaltung eingeben, Schaltungsentwurf typischerweise grafisch interaktiv zeichnen. Dann ist unser Plan, dass das System dann das Verhalten des Schaltungsentwurfs simuliert. Das haben Sie ja auch schon gemacht, alle im Hardware-Praktikum, denke ich, genau diese Geschichten. Und der Anwender entscheidet dann über die Korrektheit der Simulation, eigentlich über die Korrektheit des Ergebnisses, sollte da vielleicht stehen, und damit des Schaltungsentwurfs. Das heißt, hat er die gewünschten Ergebnisse erzielt, ist der Schaltungsentwurf voraussichtlich korrekt und sonst nicht. Das heißt, sind die grundlegenden Funktionalitäten, die das System anbieten muss, einmal Zeichenmodus, Eingabe der Zeichen, dann Simulation starten und dann anzeigen, was sind denn die Ergebnisse. Gut, und unsere Plattform, auf der wir das entwickeln wollen, Plattform kann man auch richtig schreiben, aber das ist eben ein grafisches User Interface, das nach dem WIMP, also Windows Icons, Menus und Pointing Devices funktionieren soll. So, und die typischen Schritte, die dann durchzuführen sind, sind dann Schritt 1, Sync auf Schaltungslayout, also der Anwender, das sind jetzt wieder unsere 7 Schritte, ja, plant ein Ziel. Der Schritt 2 ist dann, verfolge das Ziel, nämlich die Eingabe des Schaltungslayouts konkret. Dritter Schritt ist, starte Simulation. Vierter Schritt ist, entscheide, ist das in Ordnung, was ich da gemacht habe. Fünfter Schritt ist, denke über mögliche Modifikationen nach, falls es falsch ist. Sechster Schritt ist, verfolge das Ziel, diese Modifikationen durchzuführen. Und dann Schritt 7 geht wieder hier drauf zurück. Das heißt, hier haben wir die beiden dann schon ersetzen. Schritte 1 und Schritt 2. Okay, ich glaube, das kann man sich grob vorstellen, dass das wohl so sein könnte. Und jetzt geht es weiter im Detail. Dies ist ja ein Beispiel dafür, wie man so etwas detailliert. Das heißt, ich habe hier einen Schritt drin, ja, Eingabe Schaltungslayout. Das ist noch ein abstrakter Schritt, den muss ich jetzt weiter verfeinern. Und dann sollte das eben so aus sein, okay, ich soll das Zeichentool als erstes zeichnen, dann soll ich mir überlegen, welche Objekte ich zeichnen will. Wenn keine weiteren Objekte mehr zu zeichnen sind, dann bin ich fertig. Ansonsten verfolge Ziel, nächstes Objekt zeichnen, Schritt 5 weiter mit 2. Also ich zeichne in diesem Loop gewissermaßen jedes Objekt, einschließlich der Verbindungen, bis ich mein Schaltungslayout da habe. Und ganz wichtig hier noch, die Selection Rule für ein Ziel. Ziel, Objekt zeichnen. Wenn das Objekt eine Komponente ist, die ich direkt anklicken kann gewissermaßen, es ist ja ein WIMP-Interface, dann zeichne ich die Komponente. Und wenn das Objekt eine Verbindung ist, so zeichne ich die Verbindung. Dann sehe ich auch gleich die Alternativen, die ich an der Stelle anbieten muss und so weiter. Das heißt, ich zergliedere es immer weiter, meinen Entwurf, nach diesen abstrakten Schritten. Und genauso muss man auch nach GOMS zumindest vorgehen, wenn ich ein Interface mache. Das heißt, entwerfe. Das heißt, Sie werden sehr, sehr viel schreiben in irgendeiner Form. Und dieses Schreiben kann eben gewissermaßen von den GOMS-Tools auch unterstützt werden. Und GOMS ist also ein Ansatz mit diesen wenigen theoretischen Aspekten, um das mentale Modell des Anwenders des interaktiven Systems zu beschreiben. Also nicht das System selbst zu beschreiben, sondern das Modell, das der Anwender hat, aus Sicht des Anwenders, wie er mit dem System agieren möchte oder wie er plant, damit zu agieren. Die Fragen, die man sich immer dabei stellen muss, ist zum Beispiel, wenn ich ein neues Feature einführe, verbessert das den Arbeitsprozess, also hilft es dem Anwender? Habe ich dieses Modell, kann ich das gegebenenfalls entscheiden? Und das Zweite ist, ich kann auch beschreiben, wie die Situation sich darstellt, wenn etwas schiefläuft. Zu was muss der Anwender zurückgehen? Kommt er dahin? Und so weiter. Kommt er da einfach hin in seiner Welt? Puh. Ich weiß, aber weil ich so eine kleine Abneigung gegen all diese Themen habe, husche ich da immer so ein bisschen durch. Wir haben aber die Hälfte geschafft. Wir haben besprochen die 4 Ebenen-Modelle. 7-Stage-Modelle von Norman, dieses mit der Aktionsseite und der Rezeptionsseite und jetzt last but not least das GOMS-Modell. Kommen wir jetzt zu den 3 verbleibenden. Das erste ist etwas, was Sie vielleicht ablehnen, das ist Konsistenz. Und dann Konsistenz auch noch dadurch zu erzeugen, dass ich Grammatiken benutze. Also der Begriff Konsistenz wird uns immer wieder beschäftigen. Denn wir müssen dem Benutzer ein konsistentes Interface anbieten. Nun schauen wir uns das mal an, was wir damit meinen. Zunächst erstmal hier das Beispiel, die Begrifflichkeit für bestimmte Aktionen. Und das ist ein ganz einfacher, meinetwegen, Texteditor, der hier entwickelt werden soll. Und dann gibt es immer das Paar Delete und Insert. Das ist hundertprozentig konsistent. Für alles, egal ob es ein Character ist, ein einzelnes Zeichen, ob es ein Wort ist, eine ganze Zeile oder einen ganzen Absatz. Man kann immer genau Delete sagen oder Insert sagen. Und das funktioniert. Dagegen absolut inkonsistent und bestimmt abzulehnen ist so etwas. Beim Character nehme ich Delete Insert, beim Word nehme ich das Begriffspaar Remove Bring, bei der Zeile sage ich Destroy Create und bei Paragraph sage ich Kill und Birth. Das sind sehr ähnliche Begriffspaare, wäre alles möglich, aber wäre total inkonsistent. Denn all diese Begriffe muss sich der Anwender ja merken. Nun, das ist so wie Harmonien in der Kunst oder Symmetrien in der Kunst grundsätzlich gut, aber eben nicht die Spitze. Die Spitze ist es manchmal, und zwar dann ganz bewusst, bestimmte Inkonsistenzen hineinzubringen. Und hier hat man also gewählt, dass man genau das Word eben mit dem Remove kennzeichnet. Ja. Ich kann dir jetzt, das Beispiel habe ich auch abgeschrieben, ich kann dir da jetzt auch keinen guten oder exakten Grund für sagen, aber ich vermute sogar, dass man sich das einfach besser merkt. Ja? Also Delete Insert ist das Paar, das immer benutzt wurde, aber beim Word wird in diesem Fall das inkonsistent Remove genommen. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Das ist ja nun ein sehr, sehr einfaches Beispiel und kann also gut sein. Sollte aber bewusst gemacht werden. Also die Definition von Konsistenz ist trügerisch. In verschiedenen Ebenen können Konflikte auftreten und manchmal kann es eben auch von Vorteil sein, zum Beispiel, um sich etwas zu merken, ein bisschen inkonsistent zu sein. Gerade über die Begriffe und die Begrifflichkeit von Menüeinträgen werden wir uns nochmal speziell unterhalten. Die sind nämlich etwas, mit dem man sich ganz besonders viel Mühe geben sollte. Nicht nur, dass sie kurz sind, sondern auch prägnant sind und dass man sie sich gut merken kann.
Ja? Nochmal gerade zu dem Beispiel. Ja? Also wenn die kurz und prägnant sein sollen, dann würde man ja auch versuchen, Redundanzen zu vermeiden.
Ja, wo meinen Sie das jetzt?
Also man könnte dieses Delete-Insert einfach für die Gruppe zusammenfassen zum Beispiel.
Delete oder Insert. Es geht ja darum, dass das immer das Begriffspaar ist.
Ja, aber wenn es jetzt die Option gäbe für die einzelnen
Subjekte hier oder Objekte.
Ja, also dann könnte man das ja auch irgendwie zusammenfassen, ohne dass man das jetzt jedes Mal...
Ja, also über die Reihenfolge sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen nur über die Wahl der Begrifflichkeiten.
Bei den mittleren müsstest du ja, okay, ich will ein Wort entfernen, wie war das mal so,
genau.
Womit muss ich suchen?
Genau. Und das Gleiche gilt aber für Menü-Items. Ne? Also auch da ist es wichtig, dass man das so direkt findet. Gut. Gut, und fast immer geht es um die Aktionsverben, die ich benutze. Und je mehr ich da habe, mittleres Beispiel, müsste ich 8 Stück mir merken, ist chaotisch. Das produziert mehr Fehler. Das die Bremse, die Anwender, Sie haben es eben sehr schön erklärt. Man muss erstmal nachdenken, was, und dann die Aktionsverben dazu finden. Und die sind natürlich auch schwieriger zu merken. Aber hallo, das mit der Merkleistung bei den Menschen ist etwas Hochkompliziertes. Ja? Also nicht immer ist da die absolute Symmetrie und das, die Identität das, was am einfachsten sich zu merken ist. So ein kleines Straucheln kann man durchaus mal nutzen, um die Menschen eben auch ja, zum Mitmachen, zum Gutmerken zu bewegen. Und wie geht man da vor? So kommen die Grammatiken im Spiel. Man kann natürlich diese Interaktionen, die ich eben formulieren will, mit Hilfe einer Grammatik formulieren. Und damit komme ich zu sogenannten Task-Action-Grammatiken, also Tags. Und die beschreiben eben einen kompletten Satz von Tasks. Zum Beispiel die einfache Cursor-Steuerung. Und da würde ich dann eben so eine Wörterliste aufschreiben. Move cursor one character forward, move cursor one character backwards, move cursor one word forward und ein Wort zurück. Und das möchte ich gerne realisieren. Und für diese Realisierungen überlege ich mir dann hier eine Beschreibung. Und das ist vollkommen identisch. Ich kann eben sagen auch Direction gleich Forward. Und Unit gleich Character. Und dann habe ich auf diese Art und Weise dieses Universum vollständig ausgefüllt und auch vollständig beschrieben. Und dann kann ich hergehen und kann da eine Syntax draus entwickeln. Und diese Syntax sieht dann in diesem Fall so aus. Ich fange vergleichsweise hoch an, wobei das eben nicht so kompliziert ist. Und sage, die Task ist immer beschrieben aus Direction und die Unit. Das ist immer mein Task. Und das wird ersetzt durch ein Symbol für die Direction und einen Buchstaben für die Unit. Symbol für die Direction ist entweder Control, habe ich mich entschieden, oder Escape. Das kann ich ja so machen. Und für den Buchstaben, das ersetze ich entweder mit W oder mit C, je nachdem, ob ich ein Wort oder ein Buchstaben meine. Und dann komme ich auf diese Art und Weise zu einer konsistenten Grammatik. Also hier im ersten Schritt hatten wir quasi die Beschreibung umgesetzt, ein bisschen formalisiert. Jetzt haben wir die Formalisierung dann direkt umgesetzt in eine Codierung, wenn Sie so wollen. Und ich habe eben für das erste Move Cursor einen Character weiter nach rechts, muss ich Ctrl-C sprechen. Es ist jetzt nicht wichtig, dass das natürlich anders belegt ist in den meisten Systemen. Ne? Das ist hier ein Beispiel für diesen konkreten Task. Ctrl-C, um einen Character zurückzugehen, einmal mache ich Escape-C und Move Cursor ein ganzes Wort vorwärts, mache ich Ctrl-W. Und Move Cursor ein Wort rückwärts, mache ich Escape W. Sie sehen auch die Konsistenz, die einfach durch diese Art des Runterbrechens entstanden ist. Ich habe zwei unterschiedliche Zeichen, nämlich die Control- und Escape-Taste und dann das entsprechende C oder das W dazu. Gut, das ist schon alles an dieser Stelle. Wie wir mit Hilfe von Grammatiken präziser einen Dialog entwickeln können, das werden wir noch sehen. Also hier Grammatiken ganz allgemein, auch die Schreibweisen, das ist für Sie ja überhaupt nichts Ungewöhnliches, sind hilfreich an dieser Stelle. Damit kommen wir zur vorletzten Theorie, die so entwickelt wurde. Und das ist jetzt die Widget-Level-Theorie. Und da geht es darum, dass man versucht, die Nutzung eines Systems, die Nutzung der Vereinfachungen und Standardisierungen bezüglich der Interaktion einfach dadurch zu erreichen, dass man höherwertige oder komplexere Building Blocks einfach schon zur Verfügung stellt. Nicht einfache Keystrokes, sondern zum Beispiel komplette Menüauswahlen. Ich beschreibe nur die Menüinhalte und die ganze Mechanik, die dann tatsächlich passieren muss, nämlich aufklappen, Untermenü aufmachen, aufklappen und dann auswählen und dann wieder alles schließen. Das stelle ich als Widget zur Verfügung. Das ist heute State of the Art. Auf die Art und Weise werden quasi alle User Interface Bilder realisiert. Das heißt, ich habe nicht nur die atomaren Listener auf einen Keystroke oder auf ein Pointing und Maus bedienen, klicken, sondern ich habe eben auch Higher-Level-Interaktionen schon zur Verfügung. Also ein typisches Beispiel ist die Auswahl über Listen und die Selektion eines Listeninhaltes. Der große Vorteil, den ich mir damit verspreche, ist neben der Vereinfachung und der Standardisierung. Standardisierung ist gut für den Benutzer, Vereinfachung ist in diesem Fall gut auch für den Entwickler, ist aber auch, dass ich diese Higher-Level-Interaktionstypen dann eben auch bezüglich der Bearbeitungszeiten schon messen kann, bewerten kann und so dem Entwickler zur Verfügung stellen. Ich habe außerdem Maße zur Angemessenheit des Layouts als Entwicklungsrichtlinie und kann diese verfügbar machen. Und last not least, das ist einer der hauptgroßen Vorteile, ich habe halt Abschätzungen bezüglich der Wahrnehmungskomplexität, bezüglich der kognitiven Komplexität und bezüglich der motorischen Belastung, die ich, wenn das gewissermaßen als Building Block zur Verfügung gestellt wird, hier schon bestimmt sind und die ich nicht mehr neu bestimmen muss. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das gilt nicht nur für den Anwender, bringt das Vorteile, sondern auch für den Benutzer des Systems, weil er immer wieder dieselben Mechanismen finden wird. Und mit denen ist er vertraut und die mag er dann eben auch gerne einsetzen. Okay. Hierauf, auf die Widget-Level-Theorien, werden wir noch zu sprechen kommen im Details, wenn wir die Entwurfswerkzeuge und die Tools da betrachten. Und last not least, ein Object-Action-Interface-Modell. Dieses ist sowohl ein syntaktisches als auch semantisches Modell des menschlichen Verhaltens bei der Interaktion mit einem technischen System. Und das ist in vielen Bereichen verwendbar, bei der Programmierung eines User Interfaces, im Datenbankmanagement, also auch da, ich würde es eigentlich in Klammern stellen, das ist ja auch eine Art von Programmierung, und auch bei der Methode des Direct Manipulations, das gerade an WIMP Interfaces realisiert wird. So, und was ist der Ansatz? Der Ansatz ist schlicht und einfach, zwischen bedeutungsvollen, erlernten semantischen Konzepten und auf der anderen Seite auswendig gelernten syntaktischen Details zu unterscheiden. Semantische Konzepte von Aufgaben, die strukturiert und stabil repräsentiert sind im Gedächtnis des Anwenders. Und die syntaktischen Details, zum Beispiel von Kommandosprachen, sind willkürlich und benötigen eine vergleichsweise hohe oder hochfrequente Auffrischung. Also ganz typisch, die Konzepte der Aufgaben, die der Anwender durchführen muss, die hat er verinnerlicht. Die bleiben auch da, da muss er sich nichts merken. Dagegen die konkreten Keystrokes, meinetwegen, um eine Aktion auszulösen, das muss er sich merken. Und unsere grafischen Interfaces, das muss uns auch bewusst sein, die verlagern eben den Schwerpunkt der Interaktionsmöglichkeiten auf die direkte Manipulation von Objekten. Damit sind die syntaktischen Aspekte nicht komplett eliminiert, aber ein typisches Muster ist dann immer das Objekt anklicken und als zweites dann, meinetwegen in einem Menü, die Aktion auswählen. Objekt auswählen, Aktion auswählen. Das heißt nicht, dass der Nutzer sich gar nichts mehr merken muss, aber relativ wenig. Und die Grundlage dafür ist dann, dass wir alle unsere Objekte und auch Aktionen entsprechend repräsentieren. Und dazu ist es nötig, wieder mal, dass ich die Welt des Anwenders genau kenne. Ich muss die realen Objekte, auf die er sein Problem anwenden will oder mit denen er sein Problem zu lösen hat, kennen. Und ich muss die realen Objekte kennen, die auf diese Aktionen kennen, die auf diese Objekte angewendet werden können. Und der Schritt ist dann, die realen Objekte metaphorisch zu repräsentieren, zum Beispiel durch kleine Bildchen, Icons, aber auch da nicht die Schrift vergessen. Fast alle unsere User, es sei denn, wir entwickeln mal etwas für Kleinkinder, können lesen, darum kann die Schrift auch sehr hilfreich sein. Auch für Blinde, weil Schrift lässt sich deutlich besser vorlesen als Icons, also im Sinne der Barrierefreiheit, da nochmal wieder dran denken. Aber metaphorische Darstellungen der Objekte finden und metaphorische Darstellungen der Aktionen finden. Nicht unbedingt Bildchen, aber es können Bildchen sein, Icons sein. Und dann auch die Aktionen visualisieren. Das Beispiel dafür hatten wir ja zum Beispiel das File transferieren durch dieses flatternde Dokument von einem Ordner in den nächsten. Und wenn man das versucht grafisch darzustellen, so ist das auch relativ einfach. Das heißt, ich habe eine Welt mit verschiedenen Objekten, ja, die ganze blaue hier, und denen habe ich zugeordnet irgendwelche Metaphern in der grafischen, in der User-Interface-Welt. Und dasselbe mache ich eben auch für den Aktionenraum. Auch da entwickle ich entsprechende Metaphern. Also die Vorgehensweise ist ja relativ einfach. Ich zerlege meine reale Welt, den Kontext, in einer Hierarchie von Objekten und Aktionen. Firmengebäude, Büro, Mitarbeiter, Personalakte, also wäre so eine Hierarchie, eine einfache Hierarchie. Und der Interface-Entwickler beschreibt dann die Aufgaben des Anwenders auf der Basis dieser Hierarchie und stellt sie auf dem Bildschirm dar, mit Pixeln, naja, also mit kleinen Bildchen, oder er repräsentiert in durch physikalische Geräte etwas, oder er repräsentiert etwas durch Stimmen oder durch Audiosignale. Also alles ist möglich und alles ist erlaubt hier. Kernschnittpunkte des Object-Action-Modells ist diese Hierarchien von Objekten und Aktionen. Das sieht man am besten nochmal hier an diesem Bild. Diese möglichst streng hierarchische Gliederung, die sich zwischen realer Welt und Interface-Welt eben nicht unterscheidet, zwar mit anderen Objekten, konkret hier ist es eine Metapher, da ist es die reale Welt, und rechts ist es ein Plan und da ist es ein Ziel. Das sind auch die Begriffe, die so benutzt werden, die übrigens zwischen den verschiedenen Modellen nicht hundertprozentig identisch sind. So. Und ja, dann können wir das eben zuordnen, zum Beispiel Interface-Objekte sind dann Verzeichnisse, die mögen einen Namen, Größe, Datum der Erzeugung, Besitzer und Rechte erlauben, also so kennen wir das ja alles. Und es gibt Dateien, die haben dann Felder, Zeichen, Zeichensatz, Verweise, binäre Zahlenrepräsentationen, was auch immer. Also das wäre jetzt ein Beispiel für ein Betriebssystem und den typischen Aktionen, die man da machen kann. Und die Aktionen wären dann als Beispiel wieder lade eine Textdatei, einfügen von Daten in eine Datei, speichern der Daten dieser Datei und speichern der Daten, anlegen eines Backups, anlegen sollte da stehen, anwenden der Zugriffsrechte, überschreiben der aktuellen Version und Zuweisung eines Namens. Das wären also dann die Aufgaben, die beim Speichern einer Datei zu erledigen wären. Und auch da haben wir gewissermaßen, Gott sei Dank, ein Verschwinden der Syntax. Das heißt, die Syntax ist real natürlich da, aber durch den Vergleich der realen Welt mit unserer künstlichen Welt unterstellt, dass der Anwender die reale Welt natürlich kennt, wird ihm diese Syntax keine Probleme machen. Das heißt, die Anwender müssen nicht mehr über umfassendes Wissen über die Geräte, die Systeme und deren Nutzung im Gedächtnis speichern. Das heißt, es wird natürlicher. Und das sind dann typische Aufgaben, die man sich dann in diesem Kontext überlegen kann. Das heißt, welche Aktionen löscht ein Zeichen, welche Sequenz fügt eine neue Zeile ein, während Fragen, die Anwender haben könnte, welche Abkürzungen sind erlaubt, auch über Abkürzungen werden wir nochmal ganz grundsätzlich sprechen, ist auch ein sehr schwieriges Aspekt. Und welche Funktionsbutton führt mich zurück auf den letzten Bildschirm, das heißt, wenn ich wechseln will. Das sind solche Sachen, die ich dann überlegen kann. Und das Ziel ist natürlich immer mit dem Verschwinden der Syntax, die Aufwände für den Anwender zu reduzieren. Und dies steht dann in Aktionen, die wir zum Beispiel ausführen oder die heute State of the Art sind, die Direct Manipulation. Ich manipuliere meinen Repräsentant, meine Metapher im Prinzip genauso, wie ich etwas in der realen Welt machen würde. Und das ist dann eine gewisse Vertrautheit wird da entstehen, weil ich die reale Welt kenne, das ist natürlich unterstellt und so in die reale Welt da ausgeprägt durch die Objekte und die Ziele, die ich da habe. Und dieses kann ich auch gut mit Tools unterstützen und das passiert auch in den meisten Tools, das werden wir uns dann noch anschauen und selbst für komplexe Sachen gibt es da Standard-Widgets, die komplexere Aktionen schon ausführen. Gut. Ganz, ganz viel habe ich Ihnen erzählt. Ich weiß nicht, wo die Zusammenfassungsfolie geblieben ist. Die hätte noch irgendwo sein sollen. Aber wir haben 6 Theorien kennengelernt. Und mal gucken, ob Sie ein bisschen was davon sich gemerkt haben. Ob wir die zusammenkriegen. Wenn wir jetzt gemeinsam überlegen. Eine Theorie. Jeder sagt mal eine.
Namen?
Ja.
Dann Goms.
Goms, das hat er sich gemerkt. Das wird er nicht wieder vergessen.
Also vier Ebenen habe ich auch nie gehört.
4 Ebenen? 7 Stages.
Okay, 7 Pillars of Wisdom war ein Buch, Entschuldigung.
Norman. Ja. Weiter?
Ich habe mir auch gemerkt, dass sie vor einer Vorlesung gesagt haben, dass das Kurzzeitgedächtnis doch nicht so verlässlich ist.
Das stimmt.
Also deshalb sind nur die drei auch.
Ach so, deshalb sind nur drei geblieben. Ja, ihr Kurzzeitgedächtnis sollte aber schon 7 Elemente fassen können. Widgets? Widgets?
6, mach das nochmal, glaube ich.
2. Ne, 6 haben wir, ja.
Hieß nicht eine Ethiopie über 6?
Was haben wir denn zuletzt?
Ja, Object
Action. Object
Action. Und? Was fehlte da noch? Ich habe es jetzt schon extra in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie wir es behandelt haben. Sie wissen das noch. Weil das Schöne ist, wenn Sie mir das zum Beispiel in einer Prüfung sagen, dann würde ich sagen, prima. In einer Prüfung werde ich nie darauf bestehen, dass Sie 100%, also bei so einer Aufzählung, 100% erfassen. Was war das? Das war direkt nach dieser Pause, oder? Die Grammatiken. Also Interface-Grammatiken, wie man mit Hilfe einer Grammatik. Grammatik. Ne, mit 2 M. Hä? Sieht nur blöd aus, weil ich es groß schreibe. Grammatik. Das heißt, dieses Zerlegen in Schritte, was wir von den Grammatiken her kennen. Und ja, das sind also HCI-Theorien, mit denen man einiges beschreiben kann. Entweder mit welchem Ziel sind diese Theorien entwickelt. Wir hatten 2 Theorienformen unterschieden. Genau, deskriptive Theorien und deskriptive und
Vorhersagende,
genau. Hier haben wir uns jetzt wenig mit beschäftigt, die gibt es auch noch, aber die könnte man eben auch da einnehmen. 7 Stages sind auch deskriptive Theorie, wie denkt ein Mensch, wie agiert ein Mensch. Aber vor allen Dingen interessant für uns sind natürlich die Vorhersagenden, weil die es erlauben, konstruktiv an die Sache heranzugehen. Das heißt, auf bestimmte vorgeprüfte Eigenschaften unserer Elemente in den verschiedenen Theorien dann zurückgreifen zu können. Gut. Haben Sie Fragen? Eigentlich nicht.
Was ist nächste Woche das Thema?
Nächste Woche das Thema ist Werkzeuge. Erst Werkzeuge, um Interfaces zu erstellen. Also das ist die erste Vorlesung dazu. Und dann in der Folge machen wir als nächstes dann, betrachten wir nochmal die 5 Interaktionsmöglichkeiten, die wir haben. Also, was weiß ich, Menü, Direct Manipulation, Kommandozeileneingabe und so weiter. Diese im Detail. Das geht über 2 Vorlesungen und danach machen wir nochmal einen zweiten Schritt, zweiten Wurf zu Werkzeugen, dass wir uns mal klar machen, welche Werkzeuge können denn hilfreich sein. Und dann kommen wir, und dann ist fast Weihnachten, also 3 Vorlesungen noch, könnte das sein? 4 sind es noch. Dann beginnen wir mit dem ersten, mit den konkreten Methoden des Usabilities. Und dazu, da wird es dann erstmal eine Vorlesung so eine Mikrovorlesung über Statistik geben. Das heißt, was liefert uns die Statistik, wenn wir bestimmte Versuche wenn wir bestimmte Auswertungen machen wollen und dann die konkreten Methoden dazu. Und das, denke ich, schließt dann den Gesamtreigen. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt eigentlich noch eine schöne Mittagspause. Ich hoffe, dass Sie die noch haben. Auch wenn wir jetzt eine Viertelstunde vorher fertig sind, aber das geht mir jedes Mal so mit dieser Vorlesung. Ich mag diese Aufzählungen nicht. Und dann werde ich anstelle meiner Abneigung durch Langwierigkeit zu zeigen, immer schneller. Sie lesen es gegebenenfalls nochmal. Ich stelle es auf jeden Fall ins Netz. Gut, vielen Dank.